Der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, er ist wahrhaftig auferstanden. Lass uns das zelebrieren. Einmal im Jahr so bewusst. Der Herr ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod überwunden, das Leben ergriffen. Weil Jesus das getan hat, haben wir Hoffnung über den Tod hinaus. Eine Freude, die nicht an unsere Umstände gebunden ist. Und ein Psalm, der das besonders gut aufnimmt, das ist der Psalm 16. Psalm 16, da wird die Auferstehung des Messias angekündigt im Alten Testament. David hat den Psalm geschrieben und er schreibt im Vers 2, ich sagte zum Herrn, du bist mein Herr, du bist mein einziges Glück. Und das kam David aus tiefstem Herzen heraus, aus tiefstem Herzen, du bist mein einziges Glück. Und stell dich mal vor, wer das sagt. Das sagt ein König. Was hat er da alles für Möglichkeiten? Und trotzdem war das seine tiefste Überzeugung. Ich möchte euch mitnehmen in ein paar Verse, vor allem 8 bis 11 in diesem Psalm, die wir dann ein bisschen anschauen. Ich lese mal vor hier. David sagt, ich habe mir ihn, also den Herrn, immer vor Augen gestellt. Und weil der Herr mir beisteht, stehe ich fest. Ich freue mich sehr. Mein Herz ist voll Jubel. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg des Lebens und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Wenn wir solche Aussagen aus dem Mund eines Königs hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht denkst du, ja gut, also wenn ich König wäre, könnte ich das auch sagen. So, hey, dann würde es mir auch noch ein bisschen besser gehen, hätte ich weniger Probleme. Dann könnte ich auch sagen, weil der Herr mir beisteht und meine 500.000 Soldaten, darum kann ich ruhig sein und wanke keinen Millimeter. Vielleicht denkst du auch ein bisschen so. Aber der Punkt ist jetzt, obwohl David ein König war, hat er überhaupt kein Jockey-Leben. Also der hatte es zum Teil ziemlich heftig. Es gab Leute, die haben ihn sehr beneidet. Leute, die wollten ihn umbringen. Dann ist wieder hier ein Heer eingedrungen in sein Land. Oder seine Tochter wurde von ihrem Halbbruder vergewaltigt. Und dieser Halbbruder wurde dann von einem anderen Halbbruder umgebracht aus Rache. Eines seiner Kinder, frisch geboren, musste sterben, weil er Ehebruch begangen hatte und Mord. Sein Sohn Absalom griff ihn an mit einem Heer. Es kam zu einem Aufstand, David musste fliehen, Krieg. Also das war ziemlich heftig. In Davids Leben gab es mehr Bedrohung und Trauer und Enttäuschung über eigenes Versagen als bei den meisten von uns, vielleicht sogar als bei allen von uns. Und trotzdem schrieb er vom höchsten Glück. Wie ist das möglich? Sein Geheimnis war, ich habe mir den Herrn immer vor Augen gestellt. Und weil der Herr mir beisteht, stehe ich fest. Interessant finde ich jetzt, diese Aktion geht von David aus. Wir sind ja oft auch Leute, die gerne etwas tun. So, nicht nur so warten, bis was passiert. Hier können wir was tun. Er stellt den Herrn vor seine Augen. Er nimmt ihn in den Fokus, schaut auf ihn. Und damit ist David, der ja im Alten Testament gelebt hat, er ist ein Neutestamentler. Denn auch Paulus hat das so ähnlich gesagt im 2. Timotheus 2,8. Er hat gesagt, halte, also er hat das seinem Timotheus so zugesagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und wie? Auferweckt aus den Toten. Das zeigt unsere Freude. Unsere Kraft kommt von hier. Den Auferstandenen vor Augen nehmen. Das ist wirklich eine Geheimwaffe, die eigentlich gar nicht so geheim sein sollte. Gleich sagt es Hebräer 12. Dort heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, er redet hier vom Glaubensleben, ja und wie sollen wir das tun? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauen auf Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Probleme habe, mich was belastet, dann neige ich dazu, die Probleme anzuschauen oder sie die Nöte zu wälzen hin und her, so wie ich mich dann drehe im Bett hin und her. Und das ist eigentlich nicht das, was David uns empfiehlt. David hat das nicht so gemacht, sondern er hat erst recht in solchen Phasen Gott gesucht, das Angesicht Gottes, seine Gegenwart, seine Zusagen, auch die Hilfe, die er bereits in Vergangenheit bekommen hat, seine Möglichkeiten. Und wenn David das so schreibt hier, ich glaube nicht, dass er irgendeinen Geheimknopf an sich hatte, den er drücken konnte und dann sind diese Probleme abgefallen. Ich denke, der musste sich auch durchbeißen, durchkämpfen zu diesem Angesicht Gottes. Und wir können uns gegenseitig einen großen Dienst tun, wenn wir uns helfen, Jesus vor unser Angesicht zu nehmen, auf Jesus zu schauen. Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht das Allerwichtigste, das wir tun können im Leben als Christ, dass wir Jesus vor Augen nehmen. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn wir kennen unseren Alltag, die vielen Ablenkungen, aber dass wir da durchbrechen und ihn vor Augen nehmen. Ein siegreiches Glaubensleben ist dann möglich, wenn wir den Auferstandenen fokussieren und vor Augen haben. Und dazu hat er uns ja extra ein ganzes Buch geschrieben. Das finde ich noch nett von ihm. Er hat ein Buch geschrieben namens Bibel und dadurch haben wir was in den Händen und können das umsetzen, können ihn suchen, können sein Angesicht vor unsere Augen halten. In der Beschäftigung mit dem Wort Gottes nehmen wir den Herrn vor Augen. Und je inniger wir dieses Wort auf uns wirken lassen, also nichts, nur, ich meine jetzt nicht einfach lesen, sondern wirklich wirken lassen, hineintauchen, desto stärker wird Gottes Bild vor uns und desto intensiver können wir auch den Glauben kraftvoll leben. Und warum ist das so? Weil die gleiche Kraft, welche die Bibel geschrieben hat, den Heiligen Geist, hat auch Jesus aus dem Tod erweckt und lebt in uns. Und darum, je mehr die Kraft aktiv wird, oder die wird je aktiver, je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen. Und so lassen wir uns, oder versuchen wir uns nicht vom Sichtbaren prägen zu lassen, das ist gar nicht so einfach, sondern vom Unsichtbaren, von der göttlichen Realität. So können wir Hindernisse überwinden. Ich weiß nicht, was denkt ihr, wie konnte Jesus es aushalten an diesem Kreuz? Ich bin überzeugt, er hat den Herrn, seinen Vater, ganz intensiv vor Augen genommen. Er wusste, er ist dort und der Vater ist bei ihm. Umso schwerer wurde es dann, als der Vater sich von seinem Sohn abwenden musste, wie die Bibel uns sagt, weil er ja bereit war, die Sünden der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Und als er den Ruf gab, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das dann war es erst richtig schlimm für Jesus. Aber wir haben die Zusage, dass sich Gott nie von uns abwendet, wenn wir bei ihm bleiben. Welcher Not, welchen Problemen willst du bewusst ein Stück weit in den Rücken kehren und dich ganz neu stattdessen auf Jesus fokussieren? Es ist dein Entscheid. Wir können es ausdrücken in einem Gebet. Das ist nicht unbedingt so, dass es dann gerade 100% funktioniert, aber wir können bewusst einen Schritt machen. Einfach, wir sind ein Stück weit bevollmächtigt, Dinge zu überwinden in Christus. Und wir können sagen, Jesus, ab jetzt, ich werde dieses Problem nicht mehr so vor Augen nehmen wie bis jetzt. Ich will dich vor Augen nehmen und deine Zusagen gewichten. Diese beständige Ausrichtung auf Gott half David einerseits in Schwierigkeiten, aber es half ihm auch, es gab ihm eine größere Lebensqualität. Und wir sehen das jetzt auch im Vers 9, wenn er sagt, ich freue mich sehr, mein Herz ist von Jubel erfüllt, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Wörtlich heißt es jauchzt meine Seele. haben wir ja schon vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Nein, letzten Sonntag. Auch die Seele in uns drin. David spricht von seiner Seele und mit seiner Seele. Es jauchzt meine Seele. Da ist eine Seele beschrieben, die platzt fast vor Freude. Das ist gewaltig. Warum freut sich denn jemand so sehr, wenn er Gott vor Augen hat? Nun, weil er ihn immer wieder erlebt. Wenn der Glaube nur Theorie bleibt, dann kann man unmöglich so eine Freude im Herzen haben. Sie wird hier gesagt, wird praxisorientiert. Wir können uns so freuen, weil wir Gott erleben, sein Handeln, sein Trösten, weil er Situationen zum Guten lenkt, weil er uns vielleicht ganz überraschend hilft oder weil er uns innerlich ruhig macht, obwohl äußerlich noch alles gleich ist, auch wie er geistliche Frucht wirkt. Wenn wir von dieser Freude reden, ich verstehe es nicht so, dass man dann so einen Freudenpegel hat, der ist konstant bei 100% und du kannst deinen Mundwinkel nicht mehr runternehmen, weil du immer grinst vor Freude. Also ich verstehe es nicht so. Ich habe mir überlegt, als Jesus im Garten Gethsemane war und im Gebetskampf vor seiner Kreuzigung, da war wahrscheinlich Freude nicht das vorherrschende Gefühl bei ihm. Ich meine, man muss es vielmehr so verstehen, dass Gott uns immer wieder neu Grund gibt zur Freude. Und wenn wir sein Angesicht suchen und das dann so wie so Halleluja-Momente, kennen wir wahrscheinlich auch, wo das Herz fast zerspringt, weil Jesus etwas Wunderbares getan hat. Und wo wir schon länger keinen solchen Moment mehr erlebt haben, vielleicht bist du im Glauben unterwegs schon länger und hast das nicht mehr so erlebt, dann musst du dich vielleicht hinterfragen, wie sehr bin ich im Moment noch auf Jesus ausgerichtet? Oder wem gebe ich meine Aufmerksamkeit im Alltag? Gebe ich ihm angemessenen Raum? Und vertraue ich ihm wirklich auch in alltäglichen Begebenheiten? Man kann das auch bezeichnen als ein Leben, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und so ein Leben, das wird uns immer wieder zu Freuden führen. Eben nicht konstant, aber immer wieder neu. Und so ein Leben, so ein geisterfülltes, das kann nicht theoretisch bleiben. Weil der Heilige Geist, der drängt uns in die Praxis. Das braucht auch Vertrauen und Mut. Aber eben das wird immer wieder auch zu Freuden führen. Aber diese Freude hängt nicht nur von den gegenwärtigen Erfahrungen mit Jesus ab, sondern auch mit einem Ereignis, das in der Vergangenheit liegt und das in die Zukunft ausstrahlt. Und David spricht jetzt auch von diesem Ereignis im Vers 10. Er sagt, denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Das schreibt David. Und jetzt ist vielleicht auch die Frage, ja, aber was meint David? Dachte er, er würde selber nie sterben? Oder dachte er vielleicht, ja, er sterbe nur kurz und dann würde er wieder auferweckt, sodass er nicht verwest? Nun, wir wissen, David ist gestorben nach einem erfüllten Leben und bis zum heutigen Tag hat sich daran nichts geändert. Der ist immer noch tot. Was ging in Davids Kopf vor, als er das aufgeschrieben hat? Es wäre jetzt spannend, so einen Blick in seine Gedankenwelt tun zu können. Wisst ihr was? Wir können es. Petrus sei Dank. Denn Petrus hat an Pfingsten in seiner allerersten Predigt hat er genau darüber gesprochen. Hören wir mal hinein. Also Petrus predigt hier und er sagt, schon David sagte von ihm, also dem Messias, ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen, denn du lässt mich nicht im Tod zurück. Überlässt deinen Frommen nicht der Verwesung. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt, vor dir zu sein. Das macht mich froh. Petrus zitiert hier unseren Psalm 16. Und er legt den Psalm aus und gibt uns Einblick in Davids Gedankenwelt. Hier geht es weiter. Liebe Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch bei uns zu sehen. Eben, die Bestätigung, David ist wirklich nicht auferweckt worden. Weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagte er, er wurde nicht im Tod zurückgelassen. Die Verwesung griff seinen Körper nicht an. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Und hier sind wir definitiv beim Ostergeschehen angekommen. Das heißt, David, als er den Psalm schrieb, wusste er, aus seiner Linie kommt der Messias. Und weil er ein Prophet war, wusste er, dass dieser Messias sterben und auferstehen würde, und zwar ziemlich bald, damit, weil eben sein Körper dann nicht verwesen würde. Er kannte die Einzelheiten von Karfreitag und Ostern ziemlich sicher nicht, aber die Wichtigkeit dieser Auferstehung war ihm vor Augen. Und die ist auch sehr wichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnte er nicht der Messias sein, dann könnte er nicht der Retter sein. Durch seinen stellvertretenden Kreuzestod hat er die Möglichkeit geschaffen, dass er uns Menschen die Schuld wegnehmen kann. Es war ja schon speziell, er musste so einen Weg finden. Denn entweder er wäre nur Liebe gewesen, hätte er gesagt, weißt du was, ich vergebe dir, es ist alles okay, dann wäre er ungerecht gewesen. Kein Richter in der Schweiz macht das hoffentlich einfach so, ist schon gut, du bist ein Kollege von mir, hast zwar eine Bank ausgeraubt, aber mach nichts, ich vergebe dir. Das wäre zwar lieb, aber nicht sehr gut für uns. Und Gott hätte das auch nicht tun können. Und auf der anderen Seite, wenn er gerecht gewesen wäre, hätte er gesagt, okay, du wirst bestraft. Oder wir wären bestraft, Punkt. Und das wollte er auch nicht. Und darum hat er den Weg gefunden, dass sein Sohn stellvertretend für uns gestorben ist. Dass er unser Leid auf sich genommen hat. Und so konnte er Gerechtigkeit üben und die Liebe war ebenfalls da. Also wenn wir sein Versöhnungsangebot annehmen, dann nimmt er unsere Schuld weg. Und Schuld ist aus Gottes Sicht das, was uns von ihm trennt, weil Gott ist heilig. Er ist kein Mensch, er ist der ganz andere als wir. Darum brauchen wir jemanden, der uns die Schuld wegnimmt, wenn wir vor Gott bestehen wollen. Wir sind dann quasi von einem unendlichen Minus, wir haben ja gegen einen ewigen Gott gesündigt, durch die Vergebung auf ein Null gekommen. So keine Schuld mehr vor Gott. Okay, huf. Dumm ist halt, wie lange geht's? Und wir sind wieder im Minus. Unendlich. Denn eine einzige Sünde gegen den ewigen Gott und wir sind wieder in einem unendlichen Minus. Und darum möchte Gott uns mehr geben, als immer wieder von neuem die Sündenvergebung. Er möchte uns die Gotteskindschaft schenken, dass wir Kinder Gottes werden dürfen. Stellt euch das mal vor, warum macht Gott sowas? Wir hätten es ja überhaupt nicht verdient. Er hätte ja sagen können, okay, weißt du was, ich dreimal vom Minus, unendliches Minus auf Null, das muss reichen und du musst mit dem auskommen. Und wenn es nicht klappt, ist dein Problem. Er sagt, nein, ich möchte, dass du ein Kind Gottes wirst, dass du mit mir lebst, jetzt auf dieser Erde und erst recht mal im Himmel, dann auch physisch sichtbar. Und dass das möglich ist, dass wir seine Kinder werden können, braucht es ein Leben ohne Tod. Und darum ist Christus am dritten Tag auferstanden und der Heilige Geist hat ihn zum Leben erweckt. Es lebt heute. Er lebt. Und er ist unsichtbar durch seinen Heiligen Geist jetzt hier in unserer Mitte. Es wäre einfacher, wenn wir ihn sehen würden. Aber es ist nun mal so. Aber man kann ihn erfahren und das ist ebenso gut und wichtig. Wenn du Jesus deine Lebensschuld bekennst und ihn in dein Leben einlädst, dann passiert etwas Übernatürliches, dann kommt der Heilige Geist in dich, Jesus Christus durch den Heiligen Geist, und er macht dich zu einem Kind Gottes. Er schenkt dir ein neues Leben. Und dann wirst du mal selber aus dem Tod auferweckt werden. Und mit diesem neuen Leben kommst du in eine neue persönliche Beziehung hinein zu Jesus Christus. Und das ist ein bisschen ein plakatives Bild, aber ich sage es jetzt mal, das ist wie wenn du dann einen perfekten Traummann, Traumfrau kennenlernen würdest, gibt es ja gar nicht, könnt ihr gar nicht vergessen, aber Jesus ist es. Aber Jesus ist es wirklich, er ist der Einzige, der perfekte Traummann ist. Und da können wir in diese Beziehungsthemen hineinkommen und er prägt unser Leben. Also stell dir mal vor, es gäbe das theoretisch und du wärst noch verfügbar und alles wunderbar und du triffst diese Person und boah, und der ist perfekt, alles wunderbar. Was macht das mit deinem Leben? Mega viel. Und jetzt ist das, das ist ein Märchen und jetzt kommt die Realität. Jesus ist kein Märchen. Er kann und er wird dein Leben wirklich ganz stark prägen. Das ist dann ein Leben, wo eine Freude da ist, eine Quelle der Freude. Jesaja 12, Vers 3 sagt das auch ziemlich schön. Voller Freude sollt ihr Wasser schöpfen, Wasser aus den Quellen des Heils. Gott will allen Menschen Quellen schenken der Freude. Und wenn du mit Jesus lebst, dann hast du diese Quellen, die sind da. Unsichtbare Quellen, die sind da. Und der Punkt ist jetzt aber, du musst selber schöpfen. Du kannst nicht neben hinlegen und warten, bis dir jemand das einflößt. Das musst du selber nehmen. Und du kannst es auch. Manchmal verwechseln wir das irgendwie ein bisschen mit dem Schlaraffenland. Wir erwarten, wir können unser Leben führen, wie wir das wollen. Und Jesus hat uns natürlich auch zu helfen, dass wir unsere Pläne verwirklichen können. Und zwischendurch erwarten wir ebenfalls auch, dass er uns dann einmal mit Freude übergießt. So richtige Freude. Da haben wir es falsch verstanden, wenn wir das so denken. Und David wusste das. David hat es erkannt. Darum fährt er fort im Vers 11. Du zeigst mir den Weg des Lebens und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Wenn du Gottes Freude immer mehr erkennen möchtest und kosten möchtest, dann musst du den Lebensweg gehen, den Gott uns zeigt, den Gott uns vorgibt. Und er macht das nämlich auch. In der Bibel zeigt er uns, wie das Leben funktioniert. Er ist ja der Erfinder des Lebens. Er weiß es besser als jeder von uns, als jeder Mensch, wie Leben funktioniert. Und nochmals, das ist so praktisch, dass er uns die Bibel gegeben hat, weil da können wir drin forschen, was meint er mit dem Leben. Und wir müssen die Bibel ernst nehmen, wenn sie sagt, wie das Leben funktioniert, sei es bei der Partnerwahl. Was ist nötig, was ist wichtig bei der Partnerwahl? Und das müsste uns in unserem eigenen Interesse sein. Denn die Partnerschaft, wenn ich heirate, da hast du nachher das Geschenk. Das dauert dann hoffentlich einige Jahrzehnte, oder? Darum, hey, also wirklich wichtig. Und Gott sagt jetzt, genau darum, weil es so wichtig ist, sage ich dir, was du achten musst. Also schöne blaue Augen und ein Lächeln reicht noch nicht, denn die blauen Augen, die werden irgendeine Augenringe bekommen im Laufe der Zeit und das Lächeln verwandelt sich in ein Schnarchen. Weiß auch nicht. Es hat was, sag's euch. Es hat was. Und Gott gibt uns Hilfen und er sagt zum Beispiel in dem Punkt Partnerwahl, aber auch, er sagt uns, wie wir arbeiten sollen. Zum Beispiel fleißig, ehrlich, auch zuverlässig, das sollen wir tun. Nicht, wenn es der Chef verdient oder sonst irgendjemand, sondern was Gott sagt. Oder er sagt uns, wie wir Beziehungen leben sollen. Wir sollen anderen zuhören, wir sollen überlegen, bevor wir kritisieren. Oder vielleicht hinterfragen, dafür auch mal so hinterfragen, aber vielleicht zuerst wirklich überlegen, nochmal runterschlucken, nochmal darüber schlafen und beten und dann so. Wir sollen vergeben, wir sollen auch selber um Vergebung bitten. Und auch hier sollen wir auf Jesus schauen. Wie hat er gelebt? Von ihm können wir enorm viel lernen. Und dann kommt es gut, denn die Bibel sagt, er ist das Leben. Du zeigst mir den Weg des Lebens. Das hat David gebetet und es ist so. Und wisst ihr, wie Gott das macht? Gott zeigt uns den Weg des Lebens einerseits von außen durch die Bibel und von innen durch den Heiligen Geist. Also es ist wie eine doppelte Führung von außen und von innen. Doppelt gemoppelt. Also das ist wirklich nett von Gott, dass ihm das so wichtig ist. Das ist etwas Lebendiges, dieser Weg, dieses Erfahren, das aus der Beziehung zu Jesus herauswächst. Und so formt Gott wie unsere innere Kommandozentrale, Durch die Bibel und den Heiligen Geist wird unsere Seele inklusive Verstand geschult, geformt und geleitet. Natürlich eben, wenn wir das zulassen, wenn wir beiden Raum geben. Dazu eine kurze Geschichte. Ein großes Passagierschiff kommt in die Nähe des Hafens und wartet auf die Einfahrt in die Flussmündung. Der alte Kapitän begrüßt den Lotsen, das ist ein junger Mann, der gerade sein Examen abgeschlossen hat, und etwas besorgt fragt der erfahrene Kapitän den jungen Lotsen: Ja, kennen Sie denn wirklich auch alle Klippen und die Sandbänke und die flachen Stellen im Fluss? Der junge Lotse antwortete: Nein. Sehr ermutigend. Nein, ich kenne nicht alle gefährlichen Stellen des Flusses, aber ich kenne die Fahrrinne ganz genau und durch die hindurch ich ihr Schiff sicher in den Hafen leiten kann. Und das reicht. Wir müssen nicht alle Klippen und Abgründe des Lebens kennen und selber erfahren haben. Wir müssen uns auf die Fahrrinne konzentrieren. Das ist Jesus, den richtigen Weg mit ihm. Und darum meine Frage an dich, vielleicht nimmst du das auch mal mit, gedanklich. Lässt du die Bibel und den Heiligen Geist an dir wirken? Es ist vielleicht so eine pauschale Frage. Was heißt das genau? Aber ja, man kann darüber nachdenken, man kann darüber beten. Und ich glaube, das sind dann Phasen, wo einem Gott Dinge aufzeigen kann. So schnell Ja und Nein sagen ist sowieso nicht unbedingt so tiefgründig, aber wenn man das mitnimmt und ja, bete darüber. Gott kann dich weiterführen. Vielleicht haben wir gewisse Vorstellungen und Gott kann dich ein bisschen weiten. Und in welchem Bereich, ist eine weitere Frage, in welchem Bereich fällt es dir schwer, das Steuerrad loszulassen und Jesus ganz zu geben? Es ist ja auch herausfordernd. Ich habe mal so ein Bild gehört. Stell dir vor, du fährst Auto, so 80er Strecke, und dann steht da Jesus am Straßenrand. Ist ein bisschen abstrakt, aber ist egal. Und er macht Autostopp. Und du denkst: Wow, Jesus macht Autostopp, ich halte ab, vollbremsig. Jesus, komm rein, sitz an. Und Jesus kommt auf deine Seite und sagt: Okay, rutsch rüber, jetzt fahre ich. Und das heißt eigentlich, Jesus, das Steuer, da weißt du nicht, wo es nachher hingeht. In welchem Bereich deines Lebens fällt es dir besonders schwer, ihn machen zu lassen? Wir vergessen wir nicht, Jesus ist der Freudenmeister. Das ist auch ein alter Ausdruck, das kommt in meinem alten Kirchenlied vor. Der Freudenmeister. Wo du bist, hört Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück, haben wir hier gelesen. Genauer übersetzt heißt es: Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Und wenn wir jetzt Jesus fokussieren, sein Angesicht, dann treffen wir automatisch auf diese Freude. Die Fülle, mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht haben. Nichts in der Welt kann dir die gleiche Freude anbieten, die Jesus dir anbieten kann. Luther übersetzt interessanterweise statt Glück mit Wonne. Ist ein altdeutsches Wort, aber ein wunderbares Wort. Der Wonnemonat Mai kennen wir ja vielleicht noch. Und Wonne ist nämlich mehr als Glück. Wonne ist wie ein Lebensgefühl. Vielleicht kommt daher auch der Wonnemonat Mai, weil man denkt: Wow, Frühling und Sonne und, wow, und alles sprüht. Da hat man ein anderes Lebensgefühl. Und David hat das verstanden. Darum sagt er ja in Vers 2: Du bist mein ganzes Glück. Der große, reiche König mit viel Einfluss sagt: Jesus, du alleine bist es. Und wenn man das jetzt als Christ, ich spreche jetzt die Christen ganz bewusst an, die sagen: Ich lebe mit Jesus. Wenn wir das glauben, dann müsste es ja Konsequenzen haben für uns. Und C.S. Lewis, Autor der Narnia-Chroniken, der sagte so Folgendes, Zitat: Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Bist du zu leicht zufriedenzustellen? Wir haben ja auch gelernt, man darf nicht so heikel sein, aber in dem Punkt nur das Beste, nur Jesus. Bei Gott ist die Fülle von Freuden, mehr bekommst du nirgends. Und das ist wirklich so, auch Gottes Sicht, auch Sicht von Jesus. Er hat ja ein ganz intimes Gebet gesprochen in Johannes 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Hat Jesus zu seinem Vater gebetet, kurz bevor er dann gestorben ist, auferweckt und in den Himmel gegangen ist. Und in Vers 13 betet er hier: Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt. Und warum? Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus will Freude, nicht Vergnügungsfreude unbedingt, sondern tiefe Freude, Wonne. Oder man kann auch sagen, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Das ist die Absicht von Jesus. Und so eine Freude bietet er dir an. Nochmal vielleicht das Bild der Quellen, die du bei dir hast. Und wenn du diese Freude nicht so erlebst, dann kann man sagen, gut, es funktioniert nicht, es stimmt eh nicht. Oder du kannst sagen, das finde ich jetzt viel schlauer, ich suche diese Freude, denn ich glaube, es gibt noch mehr bei Gott. Ich suche Jesus, ich will ihm mehr Raum geben, ich will mehr mich durchdringen von dem vielen, das mich beeinträchtigt im Alltag. Geh zu Jesus, tu Dinge mit ihm zusammen, die du noch nie getan hast. Vielleicht, wenn du ganz allein zu Hause bist, steh auf, mitten im Wohnzimmer, streck deine Hände hoch und bete ihn an, sing ihm ein Lied. Oder geh auf die Knie und sag ihm Danke. Vielleicht macht er das regelmäßig, umso besser. Aber falls nicht, das, irgendetwas, suche ihn. Gib dem Heiligen Geist Raum, an deinem Herzen zu wirken. Und ich bin überzeugt, wenn wir ihn so suchen, dann wird er uns die Freude mehren. Die Freude an ihm. Die Freude an seiner Rettung. Die Freude an Weggefährten, mit denen wir unterwegs sind. Die Freude an Gottes Trost. Und die Freude auch an dem, was kommt im Himmel einmal. Vom Potenzial her ist diese Freude schon völlig da. Aber sie ist angegriffen noch. Wir leben in einer Welt, wir sind angegriffen und es ist nicht einfach möglich, die hundertprozentig zu leben jeden Tag. Aber der Tag wird kommen, wo diese Freude von morgens bis abends wirklich vollkommen, vollständig da ist. Du wirst etwas nicht mehr können im Himmel, dich nicht freuen. Stell dir mal vor, wie das wird, dieses Leben. Das wird, oh, das wird Hammer. Auch wenn David das Evangelium noch nicht im vollen Ausmaß kannte, er wusste, dieser Weg mit dem Herrn bringt Freude. Schon jetzt. Angegriffen, aber doch schon jetzt, aber erst recht, dann vollkommen in der Ewigkeit. Obwohl David ein Alttestamentler war, lebt er vom Evangelium, von der guten Nachricht. Er schöpfte Kraft daraus, er schöpfte Freude daraus. Und ihr Lieben, genau daraus können auch wir Kraft schöpfen. Fülle von Freuden sind vor Gottes Angesicht. Was für eine Perspektive. Und ich muss euch sagen, ich freue mich, bin auch gespannt, wie das mal sein wird im Himmel. Die Bibel sagt, ich werde Gott höchstpersönlich sehen können in seiner Schönheit. Und das wird meine ewige Wonne sein, mein ewiges Glück, weil Gott ist unendlich groß. Er ist ein unendlich tiefes Wesen und darum werden wir eine ganze Ewigkeit haben und werden Gott nie ganz fertig bestaunt haben. Du wirst nie sagen, okay, jetzt habe ich es gesehen. Ist ein Gemälde nach 3 Millionen Jahren. Puh, war lange, aber ja, schön gewesen, mal, doch. Fangen wir von vorne an. Nein, dann wirst du sagen, oh, da ist er noch, habe ich noch gar nicht gemerkt. Wow, und Gott, du bist ja dort. Wow, schön. Es wird uns umhauen. Eine Ewigkeit lang, ohne dass es abflacht. Und ich freue mich darauf, es wird gewaltig. Und diese Aussicht kann uns durchtragen, wenn es auch jetzt zwischendurch mal schwierig ist. Und diese Aussicht kann uns helfen, dass aber die Freude auch jetzt schon durchbricht und dunkle Wolken immer wieder auch vertreibt. Das ist unsere Freude. Der Herr ist auferstanden. Er ist Amen. Beten wir. Lieber Herr Jesus, es ist so wunderbar, dass es dich gibt. Herr, du bist eine reale Person. Ich bin so froh, dass ich dich kennenlernen darf. Und du bist so real, du bist so erfahrbar. Und es liegt auch an uns, dass wir uns immer mehr wieder dir zuwenden. Und manchmal sind wir selber geschuldet, wenn wir es ein bisschen verheddern lassen und uns ein bisschen abflacht. Und Herr, ich will mich ganz neu dir zuwenden. Hilf mir, ganz neu auf dich zu schauen, Herr. Du bist das Beste, was es überhaupt gibt. Und ich will dir Raum geben. Dein Heiliger Geist soll mich brauchen, von Kopf bis Fuß. Und ich bitte dich für uns alle, die da sind, Herr. Du hast alle so lieb. Du hast für alle einen guten Plan, gute Gedanken. Gib uns Mut, uns dir ganz zuzuwenden. Vielleicht grundsätzlich oder wieder neu. Danke, Herr, du bist auferstanden, du lebst und du hast eine ganze Ewigkeit für uns bereit. Amen.